Einer der Predigttexte, die für den Tag der Reformation vorgesehen sind, steht im Brief des Paulus an die Korinther im ersten Kapitel ab Vers 10. Er schreibt: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Wie, ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Reformationstag ist ja nun der evangelische Feiertag. Alles in Butter mit Martin Luther. Und wir legen Wert darauf, evangelisch-lutherische Christen zu sein und gehören zu einer evangelisch-lutherischen Landeskirche. Richtig ist, dass Martin Luther einige Schätze aus Gottes Wort neu entdeckt hat, beziehungsweise, dass er überhaupt Gottes Wort wieder auf den Leuchter gestellt hat. Und das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Er hat uns ein frohmachendes, befreiendes Erbe mitgegeben, aus dem wir dankbar leben dürfen und sollen und das wir niemals aufgeben dürfen. Die Wiederentdeckung der Rechtfertigung des Sünders aus Gottes Gnade durch den Glauben, dem Wort Gottes entsprechend, das Jesus Christus als Mitte hat. Diese Mitte muss klar sein. Und immer Mitte bleiben. Nur dann sortiert sich alles andere in gesunder Weise. Aber wie schnell schleicht sich anderes ein? Bei den Christen in Korinth hatte sich eingeschlichen, dass die einen Wert darauf legten, ich gehöre zu Paulus, ich bin evangelisch-paulinischer Christ. Andere sagten, ich gehöre zu Apollos, ich bin evangelisch-apollonischer Christ. Ich zu Kephas, also Petrus, ich bin evangelisch-petrinischer Christ. Und ich zu Christus, ich bin evangelisch-rechtgläubiger, bibeltreuer und überhaupt richtiger Christ. Gemeinsam ist allen, auch den Letzten, im Urtext noch deutlicher, dass das Ich betont und vorangestellt ist. Das Ich geht voran, Christus kommt dann. Der Mensch ist die Mitte. Das Heil soll sich bitte drumherum einsortieren, Tradition zementieren. Und wenn Luther damals schon gelebt hätte, dann wäre selbstverständlich eine Gruppe von Christen aufgetreten, die schwarze Kleidung bevorzugen und sagen, ich gehöre zu Luther, ich bin evangelisch-lutherischer Christ. Nun, Paulus war ein bevollmächtigter Apostel und guter Stratege. Apollos ein gebildeter, wortgewandter Mann, der gut argumentieren konnte und vielen im Glauben half. Petrus war der schnell reagierende Jünger mit Leitungsverantwortung und Jerusalemer Urchristentradition. Und Martin Luther war ein von Gott begnadeter und berufener Reformator. Jeder Christ hat Menschen, die ihm so etwas wie Wegweiser im Glauben waren und sind. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir brauchen solche Wegweiser. Aber es ist absurd, Wegweiser zu verehren und Wegweiser-Fanclubs zu bilden. Wegweiser weisen den Weg, das heißt von sich weg, kleingeschrieben, Weg kleingeschrieben. Es kommt schließlich darauf an, den richtigen Weg zu gehen und ans Ziel zu gelangen. Und da darf und kann es keine Konkurrenz geben, sondern nur gegenseitige Hilfe und Ergänzung. Menschen, die auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, sind eins. Jedenfalls dann, wenn dieses Ziel Jesus Christus heißt und wenn es um Gottes Reich geht und nicht nur um fromme Vereine. Dass wir uns lutherische Christen nennen, ist nach dem, was wir hier im 1. Korintherbrief lesen, eher eine Not und jedenfalls keine Tugend. Und wir folgen darin dem Reformator und seinem Anliegen gerade nicht. Denn Martin Luther selbst schrieb, ganz im Sinne von Paulus hier, was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein. Ebenso bin ich auch für niemanden gekreuzigt. St. Paulus wollte nicht leiden, dass die Christen sich paulinisch oder petrisch hießen, sondern Christen. Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi dürfe nach meinem nichtswürdigen Namen nennen? Nicht so, liebe Freunde. Lasst uns tilgen die parteiischen Namen und uns Christen heißen, nach Christus, dessen Lehre wir haben. Ich bin und will keines Menschen Meister sein. Ich habe mit der Gemeinde die eine allgemeine Lehre Christi, der allein unser Meister ist, Matthäus 23, 8. Zitat Ende. Geht's auch gegen den Geschmack? Es stinkt nur nach Madensack, wenn wir uns nach Menschen nennen und uns spalten, streiten, trennen. Es geht um den einen Namen, um den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesem Namen ermutigt und ermahnt Paulus, sprecht alle mit einer Stimme, sagt dasselbe, seid einmütig, lasst keine Spaltungen zu, sondern seid perfekt miteinander verbunden, seid Menschen, die zurechtgebracht und wie die Gliedmaßen eines Körpers durch die Gelenke zusammengefügt sind. Haltet dicht untereinander und haltet so zusammen, in derselben Gesinnung, im selben Denken, in derselben Meinung und Überzeugung. Nein, es geht ja nicht um Gehirnwäsche und um Einheitspropaganda, dass die Gemeinde Sprechchöre einübt und so indoktriniert wird. Es geht auch nicht darum, dass alle durch gewisse Übungen auf dieselbe seelische Wellenlänge oder Herzfrequenz gebracht werden. Es geht nicht einmal zuallererst um organisatorische Einheit, sondern im Kern geht es um etwas, was von oben, von Jesus und von innen, aus einem Herzen, in dem Gottes Geist wohnt, kommt. Es geht um ein neues Leben, das nur von Gott kommen kann und Gott zum Ziel hat. Und wo das geschenkt wird und Mitte ist, werden und sind bestimmte Dinge für alle klar. Und von dieser klaren Mitte her darf dann der Rand bunt und vielfältig sein, solange er auf die Mitte ausgerichtet ist. Die Mitte ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Christus wurde für euch gekreuzigt, das rettet. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Bleiben wir mal einen Moment bei dem Kreuz. Das ist ja schon geometrisch ein Zeichen der Einheit. Die Waagerechte und die Senkrechte sind darin vereint. Erde und Himmel kommen in ihm zusammen. Der Querstrich, das Minus, wird von oben her durchgestrichen. Unsere Quertreibereien werden in ihm annulliert. Das Minus mag bei jedem eine andere Farbe und eine andere Größe haben. Entscheidend ist, dass dieses Minus von oben durchgestrichen ist und dass Jesus ein Plus daraus gemacht hat. Das eint. Und wenn uns das nicht eint, dann haben wir das Entscheidende nicht begriffen und vielleicht auch noch nicht empfangen. Das Wort vom Kreuz. Entweder wir lassen unsere Quertreibereien kreuzigen oder unsere Quertreibereien zerteilen Christus und kreuzigen ihn sozusagen erneut. Das Kreuz streicht unser Minus durch. Und was durchgestrichen ist, müssen und dürfen wir einander nicht mehr vorhalten. Das Kreuz streicht übrigens auch unsere frommen Guttaten durch. Jedenfalls in dem Sinne, als wären sie etwas, was uns Gott näher bringt und Gott angenehmer machen würde. Und deshalb hat auch das, worin wir gut oder besser sind, kein Recht mehr, uns von anderen zu trennen. Unsere Schuld trennt uns nicht mehr von Gott. Unsere Güte bringt uns nicht zu Gott. Es hängt an Jesus, der für uns gekreuzigt wurde. Das rettet uns und das eint uns auch. Das Wort vom Kreuz, Gottes Kraft. Es hat die Kraft, das alte Leben und alles, was von Gott trennt, zu vernichten, unwirksam und ungültig zu machen, zu annullieren. Und dieses Wort richtet den neuen Menschen in uns auf, der aus Gottes Kraft und zu Gottes Ehre lebt. Und dieses Wort darf durch nichts ersetzt und in den Schatten gestellt oder verwässert und verdeckt werden. Dieses Wort eint, aber es trennt auch. Für die einen ist es Gottes Kraft, für die anderen religiöse Dummheit. Dieser Anstoß bleibt. Und deshalb wird die Predigt vom Kreuz nie nur auf Zustimmung stoßen. Das musste selbstverständlich auch Martin Luther erfahren. Es kam zu Trennungen und Spaltungen. Und zu einem Teil lagen sie wohl an diesem Wort vom Kreuz. Und zu einem anderen Teil lagen sie an menschlichen Schwächen und Quertreibereien auf beiden Seiten. Auch auf Luthers Seite. Mancher seiner Mitstreiter oder potenziellen Mitstreiter hat in einer Weise vor den Kopf gestoßen und abgelehnt, dass man darüber eigentlich nur weinen kann. Luther ist nicht Christus. Gottes Wirken und menschliches Versagen, die sind oft miteinander verwoben. Und das ist für uns ziemlich schwierig, auseinanderzufitzen und zu unterscheiden. Und das ist bis heute so. Und ich vermute, das ist auch in Lengefeld so. Und ich weiß, das ist auch bei mir so. Gott hat diese Großzügigkeit und Demut. Und Jesus und sein Geist haben diese Gnade und Demut, sich so tief herabzulassen, dass sie uns Menschen gebrauchen, trotz unserer Fehler. Sonst hätten wir alle, auch die Allerfremdsten, keine Chance. Das rechtfertigt keine unserer Fehler. Gott rechtfertigt den Sünder, niemals die Sünde, das verwechseln wir manchmal. Für die Sünde gibt es keine Rechtfertigung, mit ihr sollten wir eigentlich fertig sein. Gott rechtfertigt den Sünder, den Menschen. Er macht ihn so durch seine Gnade fähig und bereit, und fertig zu einem neuen Leben. Und genau diesem neuen Leben dienen auch die Ermutigungen und Ermahnungen des Paulus zur Einheit unter dem gekreuzigten Jesus. Als Paulus von dem gekreuzigten Jesus schreibt, schreibt er im selben Atemzug von der Taufe. Und das ist logisch, weil nach dem Neuen Testament die Taufe dazu dient, dass das, was objektiv am Kreuz geschehen ist, bei uns persönlich ankommt. Die Taufe ist nach Römer 6 die Beerdigung, das Begräbnis des alten Menschen. Und von daher müsste das, was uns von Gott und voneinander trennt, schon in der Taufe begraben sein. Aber man kann auch bei der Taufe die menschliche Seite und die menschlichen Aspekte zu sehr betonen, zum Beispiel wer die Taufe gerade durchgeführt hat Und dann dient sie nicht mehr der Einheit. Deshalb erwähnt Paulus das hier. Ich kann und will das jetzt nicht noch näher ausführen und vertiefen. Aber zwei Dinge ermutigen mich in diesen letzten Versen noch ganz persönlich. Das erste, Paulus hatte den Mut, Schwerpunkte zu setzen. Das Apostelamt vereinigt eigentlich alles in sich. Aber Paulus konnte sagen, Taufen ist nicht so mein Ding, sondern Verkündigung. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Keiner muss alles tun und keiner muss alles können. Die eierlegende Wollmilchsau ist kein Geschöpf Gottes, sondern eine Illusion des Teufels. Berufungen sind immer auch Begrenzungen. Und zu diesen Begrenzungen darf man stehen. Das tröstet mich und ich kann das gut nachvollziehen, was Paulus hier schreibt. Und zweitens tröstet mich seine Vergesslichkeit, die ich ebenfalls gut nachempfinden kann. Er weiß nicht mehr genau, wen er getauft hat, obwohl es nur wenige waren. Er sucht mühsam die Namen zusammen, kommt auf drei und sagt dann, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Zumindest darin bin ich, kleines Licht, dem großen, erleuchteten Paulus ziemlich nahe. Wir sind begrenzte Menschen, ich auch. Und doch ist uns ein göttlicher Schatz anvertraut. Die Erlösung durch Jesus Christus, der für uns gekreuzigt wurde. Das ist wichtiger als alles andere. Und wenn uns das wichtiger wird als alles andere, dann sind wir vor Gott eins. Vor unserer großen Kirche zum Heiligen Kreuz steht ein großes Lutherdenkmal. Denkt mal an Luther, nicht nur am 31.10. Und denkt daran, wenn wir bei Luther stehen bleiben, ihn für den Eigentlichen halten, uns stolz nach seinem Namen nennen und uns für die Eigentlichen halten, dann machen wir ihn zum Götzen. Luther war ein entscheidender Wegweiser und Wegbereiter. Nicht mehr und auch nicht weniger. Er hat den Weg zur aufgeschlagenen Bibel gewiesen. Er hat den Weg zur Mitte der Bibel gewiesen, den Weg zum Heiligen Kreuz. Und wenn wir uns von ihm diesen Weg weisen lassen, dann geschieht, was Martin Luthers Anliegen war und Paulus mit seinem Brief hier erreichen wollte, dass wir als Erlöste eins sind unter dem Kreuz. Dass Jesus Christus und seine Erlösung uns immer größer wird, das möge Gott uns allen miteinander schenken durch das Wirken seines Geistes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.